Traumaort. Der Fahrstuhl klackt dumpf. Ich öffne die Augen und greife zum Handy. 6.37 Uhr. Ich bin früh aufgewacht. Der Normalfall, wenn ich die erste Nacht in einem Hotel verbringe. Wie gerne würde ich mich noch einmal umdrehen und weiterschlafen. Aber das funktioniert nie. Durch den fingerbreiten Streifen zwischen den Vorhängen drängt sich ein wenig verheißungsvolles Grau. Als ich ans Fenster trete und sie zur Seite schiebe, bestätigt sich die Vermutung. Der Michel steht im Regen. Auf dem Kanal tief unter mir tanzen kleine Wellenkämme. Hamburg ist heute ganz bei sich. Das Wetter passt zu meinem Vorhaben an diesem Tag. Ich möchte jenen Ort besuchen, an dem mein Vater mit Ernsts Verbrechen konfrontiert wurde. Das Gebäude, in dem er den Staatsanwalt aufsuchte und aus dem er laut meiner Mutter als anderer Mensch wieder hinausging. Ich gebe die Strecke in mein Smartphone ein. Der direkte Weg würde zu Fuß eine Viertelstunde in Anspruch nehmen. Aber noch möchte ich nicht dorthin. Die frühe Uhrzeit und das Schiedwetter sind gute Gründe, noch zu warten. Aber da ist noch etwas. Ich spüre in mir einen gewissen Respekt davor, was ich an diesem Ort finden oder nicht mehr finden werde. Nach dem Frühstück laufe ich los entlang des Kanals Richtung Elbphilharmonie und weiter zu den Landungsbrücken. Der Regen hat mittlerweile nachgelassen, dafür weht ein kalter Wind von der Nordsee heran. Ich ziehe die Kapuze tief ins Gesicht und drücke die Kopfhörer fest in die Ohrmuscheln. Der Hafen und die Schiffe. Von diesem Panorama bekomme ich nie genug. Als ich ein kleiner Junge war, fuhren mein Vater und ich häufig in den Urlaub nach Nordfriesland. Hamburg und der Elbtunnel waren für uns auf dem Weg aus dem Sauerland immer das Tor zur weiten Welt. Wir hörten Shanties von Freddie Quinn und des Sylter Marinechors. Die kindliche Sehnsucht nach der großen Weite überkommt mich bis heute, wenn ich an den Landungsbrücken stehe. Bald verabschiede ich mich vom Hafen und laufe hinaus zum Stintfang. Dahinter tauche ich ein in das Band an Parks, das sich auf den früheren Wallanlagen westlich der Innenstadt erstreckt. Irgendwann taucht das Landgericht hinter den Baumwipfeln auf. Rechts höre ich die Autos den Holstenwall entlangfahren. In meinem Augenwinkel blitzt es grau. Noch bevor ich den Kopf zur Seite drehe, weiß ich, dass ich angekommen bin. Die fünfgeschossige, opulente Gründerzeitfassade habe ich mir im Internet wieder und wieder angeschaut. Das ist das Gebäude, in dem mein Vater alles über das Massaker von Rumbula erfuhr und von der Rolle, die Ernst dabei gespielt hatte. Holstenwall Nummer 7. Papas Traumaort. Ich gehe die Treppenstufen hinauf zum Eingang, die auch mein Vater damals mit dem Anwalt emporgestiegen ist. Auf den Klingelschildern sind zwei Anwaltskanzleien verzeichnet, eine PR-Agentur und ein Lebensmittelhandel. Ich schaue wieder auf die Uhr. 8.22 Uhr. Dann klingele ich mich von oben nach unten durch. Trial and Error. Bei den Kanzleien regt sich nichts. Auch in der Agentur scheint noch niemand zu arbeiten. Aber dann meldet sich jemand über die Gegensprechanlage. Kurz darauf trete ich ins Treppenhaus. An der Tür zum Büroflur im Erdgeschoss steht eine junge Frau im T-Shirt. Ein wenig irritiert schaut sie mich an, als ich ihr in Kürze schildere, warum ich da bin. Kein Wunder. Da schellt ein wildfremder Mann unangemeldet in aller Herrgottsfrühe, erzählt was von einer Recherche über einen Nazi-Großvater und will ins Gebäude. Sie runzelt leicht die Stirn, während ich spreche. Aber als ich fertig bin, scheint sie zumindest beruhigt. Kein Krimineller, kein Triebtäter. Klar, geh ruhig hoch, nimm die Treppe, der Aufzug ist kaputt. Ich danke ihr und gehe hinauf. Das Treppenhaus ist eng und schlicht. Ein kleiner Kubus mit schwarzem Metallgeländer und kahlen weißen Wänden, der in einem bemerkenswerten Kontrast zur opulenten Gründerzeitfassade steht. Wie mag der Weg auf meinen Vater gewirkt haben? Verstärkte der verengende Raum die Beklemmungen, die er ohnehin schon gespürt haben dürfte? Ich schaue aus den schmalen Fenstern. Hinter dem Gebäude liegt ein Hof, in dem ein großer Kastanienbaum seine Zweige ausstreckt. Mehrfach streife ich durchs Treppenhaus, setze mich auf eine der Stufen. Aus den Prozessunterlagen geht hervor, dass der Termin im vierten Stock gewesen sein muss. Dort prangt das Schild der PR-Agentur. Doch dahinter ist noch niemand. Mittags geht mein Zug zurück, aber ich muss mit eigenen Augen den Ort sehen, wo sich das Leben für meinen Vater für immer veränderte. Warten? Warten. Ich verlasse das Gebäude und gehe ein paar Straßen weiter und setze mich in ein Café. Zeit für einen Espresso. Nach einer knappen halben Stunde kehre ich zurück, klingle abermals und werde sofort hineingelassen. »Komm rein«, sagt die Mitarbeiterin, die sich mir als Lusser vorstellt, eine mintfarbene Kaffeetasse in der Hand. Der offene Raum zieht sich über die gesamte Etage. Zur Straße hin stehen helle Tische in Reihen aneinander. Ein typischer Working Space. Die Fensterfront erstreckt sich wie ein helles Band zur Straße hin und gibt den Blick frei auf den Park und das Landgericht dahinter. Weiter hinten, zum Hof hin, schließen sich eine hippe Sitzecke und eine geräumige Küche an. Alles hier strahlt Kreativität und Lebensfreude aus. Von dem Trauma, das meinen Vater seit dem Moment an diesem Ort sein Leben lang begleiten sollte, spüre ich nichts.